Ja, danke für die nette Ankündigung. Es ist immer dankbar, wenn man so einen Vortrag zum Thema Schlaf halten kann. Es gibt, denke ich, sehr viele Themen, die interessant sind für ein breites Publikum, aber Schlaf, das kennt wirklich jeder, ausnahmslos jeder von Ihnen, ist mit Schlaf konfrontiert. Und ich hoffe, dass ich Ihnen heute Abend noch ein paar mehr Informationen zu dem Thema näher bringen kann und warum Schlaf eben auch besonders wichtig ist. Ich habe mir folgende Gliederung überlegt. Also zunächst mal möchte ich Ihnen noch mal so ein bisschen erklären, was ist Schlaf und vor allen Dingen auch, wie wird Schlaf gemessen. Dann gehen wir dazu über, zu diskutieren, welche Funktionen hat Schlaf. Und hier möchte ich mich besonders konzentrieren auf Schlaf und Gedächtnis und eben auch den Einfluss von Schlaf auf die psychische, aber auch körperliche Gesundheit. Und abschließend haben wir noch so einen Themenblock darüber, wie sich die Schlafqualität verbessern lässt. Genau. Also was ist nun eigentlich Schlaf? Also Schlaf ist ein universelles Phänomen. Die Definition ist, es ist ein natürlicher und umkehrbarer Zustand reduzierter Reaktionsfähigkeit auf externe Reize, relativer Inaktivität und begleitet von einem Verlust des Bewusstseins. Das ist so eine von den Definitionen. Schlaf tritt höchstwahrscheinlich bei allen Wirbeltieren auf jeden Fall bei allen Säugetieren, und wird aber auch in wirbellosen Tierarten beobachtet. Und das ist schon ein ganz starker Hinweis darauf, dass Schlaf eine extrem wichtige Funktion haben muss. Also Sie können sich ja vorstellen, wenn man schläft, dann ist man eben nicht bei Bewusstsein und ist somit natürlich verletzlich auch für Raubtiere oder für andere Gefahren, die da drohen können, so wie Feuer. Und es ist ja so, das haben Sie vermutlich auch schon gehört, dass über die Jahrtausende hinweg eben Eigenschaften von einem Organismus insofern ausgesiebt werden von der Evolution, wenn sie eben das Überleben des Organismus gefährden. Deswegen wäre eigentlich Schlaf, würde dieses Überleben gefährden, hätte eigentlich verschwinden müssen im Laufe der Evolution. Das ist aber nicht so. Es hat sich durchgesetzt, eben bei fast allen Tierarten. Und das ist im Prinzip ein Argument dafür, dass man sagt, okay, es muss irgendwas geben, was Schlaf macht, was es eben quasi ausgleicht, dass man da kurzfristig anderen Gefahren ausgesetzt ist. Es ist alles auch noch nicht abschließend geklärt, was jetzt genau diese wichtigen Funktionen sind. Das ist also auch noch Gegenstand reger Forschung. Auf ein paar Funktionen werden wir sicherlich im Laufe des Vortrags noch zurückkommen. Genau. So, jetzt noch zum Einstieg vielleicht noch ein paar Fakten, so zum Schlaf in Deutschland. Das ist eine Erhebung, die im Auftrag der Techniker Krankenkasse durchgeführt wurde 2017. Die Abbildung ist von Statista grafisch aufbereitet worden. Hier können Sie sehen, dass das ist hier die Einschlafzeit auf der Seite. Und da sehen Sie, dass 41% und 44% angeben, unter 30 Minuten einzuschlafen, also dass sie so lange brauchen, um einzuschlafen. Und dann 14% länger. Können Sie auch mal gucken, wie das bei Ihnen, also so überlegen, wie das bei Ihnen so ist. Die durchschnittliche Schlafdauer sehen Sie hier, immer in Prozent, ne? Und da sehen Sie, dass 24% 5 Stunden oder weniger schlafen, 60% schlafen 6 bis 7 Stunden und 16% 8 Stunden oder mehr. Was das bedeutet, werden wir auch später nochmal aufgreifen. So. Woran erkennt man denn jetzt, dass jemand schläft? So, das ist meine Tochter. Da sehen Sie ganz eindeutig, die ist tief eingeschlafen. So ganz typische Merkmale sind eben geschlossene Augen, so die Lage, entspannte Lage auf dem Rücken. Wenn sie jetzt da gewesen wären, sie war auch nicht ansprechbar, nicht weckbar. Das sind alles so typische Merkmale. Wenn wir jetzt natürlich als Wissenschaftler Schlaf untersuchen wollen, können wir uns auf solche Merkmale nicht wirklich verlassen. Wir machen das ein bisschen anders. Und eine Möglichkeit, Schlaf eben sicher zu erkennen, ist, wenn man sich die Gehirnströme anschaut. Das haben Sie vermutlich auch alle schon gehört, dass eben das Gehirn elektrische Signale aussendet, also dass die Übertragung eben elektrische Impulse erzeugt, die man auf der Oberfläche vom Kopf messen kann. So, wenn Sie jetzt zum Beispiel in ein Schlaflabor gehen würden, weil Sie vielleicht den Verdacht haben, irgendwie mein Schlaf ist irgendwie nicht so, wie er sein sollte, würden Sie in diesem Schlaflabor also übernachten müssen. Bevor Sie dann ins Bett gehen in dem Schlaflabor und sich hinlegen und hoffentlich schlafen, würde man Ihnen verschiedene Sensoren anbringen. Handelt sich hier um EEG-Sensoren, das steht für Elektroenzephalogramm. Das ist quasi alle Elektroden, die auf dem Kopf angebracht werden, mit dem Ziel, eben die Gehirnaktivität zu messen. Und was Sie, also das sehen Sie hier, ich erkläre das auch gleich nochmal so ein bisschen im Detail. Sie sehen hier schon so quasi so ein Signal, was so Ausschläge hat. Das ist quasi über die Zeit hier, ne, auf der X-Achse ist die Zeit. Und dann sehen Sie hier diese Ausschläge von der Welle. Das ist das elektrische Potenzial, was an der Elektrode gemessen wird, gegenüber einer Referenzelektrode. Man misst aber nicht nur die Aktivität am Kopf, im Gehirn, sondern auch Augenaktivität. Da werden Elektroden hier so um die Augen angebracht. Das misst die Muskelaktivität von den Augen. Die kann man damit erfassen. Und wie Sie später noch sehen werden, ist das auch ein wichtiges Merkmal, was man zur Unterscheidung von Schlafphasen benutzen muss. Es wird auch EMG, das ist also eine Aufzeichnung von Muskelaktivität am Kinn angebracht. Das ist auch noch ein wichtiges Merkmal, werde ich Ihnen auch gleich noch erklären. Und dann gibt es noch so verschiedene andere Sachen. Zum Beispiel wird über Mikrofon Schnarchen aufgezeichnet und ein EKG auch, um zu gucken, ob die Herzrate sich verändert. Die Sauerstoffsättigung, das haben Sie vielleicht auch schon mal beim Hausarzt oder so gehabt, das wird mit so einem Oximeter am Zeigefinger üblicherweise erfasst. Luftfluss an der Nase kann man messen und manchmal hat man auch noch so einen Gürtel um den Brustkorb, der quasi aufzeichnet, wenn sich der Brustkorb ausdehnt und wieder zusammenzieht, um die Atemfrequenz und auch Atemaussetzer gut messen zu können. Genau, also das ist so, da werden Sie ganz schön verkabelt im Schlaflabor, aber dann kriegt man auch ein umfassendes Bild, was dann eben passiert in diesem Zustand, der für Sie selber bewusst nicht zugänglich ist. Wenn wir jetzt als Wissenschaftler, was auch Sie vielleicht auch schon so kennen aus der eigenen Erfahrung, ist, dass Schlaf eben nicht gleich Schlaf ist. Also manchmal kann man jemanden schier gar nicht wecken, wenn er schläft. Manchmal geht es aber relativ leicht, da reicht vielleicht schon ein lautes Geräusch. Und manchmal träumt man während des Schlafs, manchmal nicht. Das haben Sie sicherlich auch schon persönlich festgestellt. Wenn Sie auch schon mal eine schlafende Person beobachtet haben, dann haben Sie auch schon vielleicht gesehen, dass manchmal die Augäpfel unter den Lidern rasch hin und her zucken und manchmal nicht. Und das ist so ein, also vielleicht schon so ein erster Hinweis darauf, dass Schlaf in verschiedenen Phasen abläuft und dass es verschiedene Arten von Schlaf gibt. Gut. So, jetzt habe ich Ihnen, um so ein bisschen deutlich zu machen, was diese Schlafphasen, was es damit auf sich hat und wie man das erfassen kann, so ein Beispiel mal für so ein EEG mitgebracht. Ich habe jetzt nur wirklich die Kopfelektroden und die Augenelektroden und die Muskelelektroden. Sie sehen hier, ne, oben sind die beiden Augen, links und rechts. Dann habe ich drei so Linien, die für die Elektroden am Kopf stehen. Vorne, oben und hinten. Und die unterste Linie zeigt die Aktivität, die am Kinn gemessen wird. Und wie schon vorhin gesagt, das ist Aktivität über die Zeit. Das sehen Sie auch gleich noch, wenn sich das Signal anfängt zu bewegen. Es gibt eben hier diese Ausschläge von dem Signal, was das elektrische Potenzial eben widerspiegelt. Und es gibt zwei Merkmale bei diesem Signal, die für uns als Schlafforscher besonders wichtig sind. Das eine ist die Höhe von diesem Ausschlag, die Amplitude, also wie hoch quasi das Signal geht. Und das andere Merkmal ist die Frequenz, also wie rasch das Signal auf und ab geht. Das kann schnell sein oder langsam sein. So, jetzt zeigen wir das mal. Kann man das alles gut sehen, auch hinten, oder? Ja, also das läuft jetzt hier, ne, über die Zeit, das ist zweifach beschleunigt. Da sieht man jetzt natürlich erstmal nicht so arg viel, vor allen Dingen vermutlich, wenn man jetzt irgendwie damit noch nicht sich beschäftigt hat. Man kann jetzt anhand von so einem EEG jetzt nicht sehen, was jemand denkt oder was jemanden umtreibt. Aber was man ganz gut sehen kann, ist ein bestimmtes Charakteristikum. Hier unten in diesem Kopf-Hinten-Kanal, da gibt es so ein ganz charakteristisches Merkmal. Das sehen Sie hier. Sehen Sie diese, ich sag mal, das sieht so aus wie so eine Wurst, die da so kommt, ne? Wo das so, hier kommt es wieder. Die Amplitude ein bisschen höher und es ist so relativ regelmäßig im Vergleich zu den anderen Signalen. Das ist der sogenannte Alpha-Rhythmus, das haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Und das passiert, dieser Alpha-Rhythmus, der lässt sich beobachten in diesen, hauptsächlich hinten in den Kanälen, wenn die Personen die Augen zumachen. wenn Sie die Augen offen haben, ist der in der Regel nicht so stark ausgeprägt. Und wenn man dann aber die Augen schließt, dann ist der direkt zu beobachten. Das heißt, ist der sogenannte Berger-Effekt, der ist schon ganz lange bekannt. Und das ist quasi noch ein Zeichen dafür, dass diese Person jetzt gerade noch wach ist. Sie sehen auch hier oben immer, ist so ein Rating, das ist jetzt leider auf Englisch. Das sind Daten, das ist aus einer öffentlich zugänglichen Datenbank. Die sind quasi schon begutachtet worden von zwei Schlafexperten, die dann quasi für jeden Zeitabschnitt gesagt haben, ist es jetzt Schlaf, ist es wach? Und wenn ja, wenn es Schlaf ist, was ist es für eine Schlafphase? Und das wird sich jetzt dann auch gleich noch in den anderen Videos ändern. Jetzt erstmal so zum, vielleicht für Sie so zum Mit nach Hause nehmen. Also solange Sie diesen Alpha-Rhythmus in dieser hinteren Elektrode beobachten können, können Sie sich relativ sicher sein, dass diese Person noch wach ist. So, was passiert denn jetzt, wenn die Person am Einschlafen ist? So. Jetzt hatten Sie hier gerade noch den Alpha-Rhythmus gesehen. Jetzt sehen Sie hier, dass auf einmal dieses Signal relativ klein ist und auch diese regelmäßigen Ausschläge, die sind jetzt nicht mehr vorhanden. Sie sehen, hier oben hat einer von den beiden Gutachtern auch schon gesagt, das ist schon Schlafstadium 1, N1 wird das kodiert, das ist so quasi so ein leichter Schlaf, das ist die erste Schlafphase, wenn man einschläft. Und das ist eben also gekennzeichnet dadurch, dass dieser Alpha-Rhythmus fast vollständig verschwindet hier aus diesem Kanal. Sie sehen weiterhin, dass aber hier die Höhe von dem Signal weiterhin sehr niedrig, also die Amplituden sind weiterhin sehr klein und es ist wirklich auch noch so relativ schnell. Also man sieht da irgendwie so eine kriselige Linie und nicht so arg viel. Sonst hier oben sehen Sie so ganz seichte Augenbewegungen, was Sie hier quasi, warum ist das jetzt? Ich gehe nochmal hier hin. Das sind quasi so ganz langsame Augenbewegungen, die man hier in den Augenkanälen sehen kann. Das ist auch ein Kennzeichen für leichten Schlaf, also für noch nicht so besonders tiefen Schlaf. Was ich auch noch zeigen wollte, hier bei dem Kinnmuskel sehen Sie, dass das auch so eine relativ dicke Linie ist. Ne? Da werden Sie sehen, dass sich das auch bei anderen Schlafphasen ändert. So, jetzt gehen wir zum Thema Tiefschlaf. Wenn man, also Sie sehen jetzt auch hier unten, das ist jetzt so eine halbe Stunde ungefähr nach Beginn der Aufzeichnung, da steht jetzt hier oben schon N2, N3, also das ist wirklich, diese Schlafstellen werden quasi durchnummeriert, N1, N2, N3, N4 und je höher die Zahl ist, desto tiefer ist der Schlaf. Und jetzt sehen Sie schon, dass sich das Signal schon ganz schön geändert hat im Vergleich zum Anfang. Sie sehen jetzt viel mehr von solchen hohen Ausschlägen, ne? Und diese hohen Ausschläge sind auch breiter, das heißt, das Signal hat sich verlangsamt. Das ist nicht mehr so klein-klein wie vorher, sondern es macht einfach größere Ausschläge. Und das ist eben ein Zeichen dafür, dass die Person im Tiefschlaf ist. Und in diesem Stadium wäre sie relativ schwierig zu wecken. Also je nachdem, wie schnell man einschläft und so, passiert das irgendwie so 30 bis 45 Minuten nach dem Einschlafen. Jetzt sehen Sie hier nochmal ganz schön, wie groß diese Wellen auf einmal werden. Ich finde das immer so ganz erstaunlich, wenn man quasi so mit bloßem Auge erkennen kann, dass sich der Gehirnzustand der Person geändert hat. Ich meine, natürlich sehen Sie es auch, weil die Augen zu sind und die Person schläft, aber man kann es eben auch im EEG sehen mit bloßem Auge. Hier ist noch so eine Welle, das ist so eine sogenannte Schlafspindel, das ist auch ein ganz typisches Schlafkennzeichnen. Und so kann man eben als Wissenschaftler sagen, okay, jetzt ist die Person im Tiefschlaf. So, eine Schlafphase habe ich noch. Das ist der sogenannte REM-Schlaf. Ich halte es jetzt noch mal ganz kurz an. Hier ist noch mal ganz schön zu sehen, das ist jetzt gerade noch Tiefschlaf, N3 steht hier oben, ne? Wie groß diese Wellen hier sind. Und jetzt passen Sie auf, was gleich passiert. Nochmal hier so große Ausschläge. So. Und jetzt ab diesem Zeitpunkt hier weg. Ne? Die sind einfach, das Signal hat sich komplett geändert. Jetzt steht hier oben, dass es N2 ist. Das ist also quasi so eine Zwischenstufe zwischen leichtem Schlaf und tiefem Schlaf, wo man auch relativ viel Zeit drin verbringt. Das werden wir gleich auch nochmal sehen. So, und jetzt hat sich das geändert auf REM. REM-Schlaf, das ist Rapid Eye Movement Schlaf. Der ist ganz bekannt dadurch, dass eben die Augäpfel rasch hin und her zucken unter den geschlossenen Lidern. Und das wird auch paradoxer Schlaf genannt. Und das zwar deswegen, weil das EEG eigentlich aussieht, als wäre die Person wach. Wenn Sie sich jetzt noch mal erinnern an den Tiefschlaf, dann sehen Sie, dass das wieder viel, viel kleiner geworden ist, das Signal, und auch viel, viel schneller. Wenn man jetzt nur nur das EEG hätte, dann würde man vielleicht annehmen, dass die Person wach ist oder vielleicht leicht schläft. Also Alpha-Rhythmus haben wir hier nicht. Und jetzt sehen Sie hier oben schon mal was im Augenkanal, dass hier so ein Ausschlag gekommen ist. Und das ist quasi dann auch dieses, quasi sage ich mal, das Kennzeichen des Rapid Eye Movement Schlafs, dass die Augen sich wirklich rapide hin und her bewegen. Und Sie sehen hier am Kinn auch, dass es nicht mehr so dick ist, wie das im Wachzustand war, sondern ganz niedrig. Und das heißt, dass diese Person den Muskeltonus verloren hat. Also das ist quasi so, im REM-Schlaf sind Sie wirklich, der Körper ganz, ganz schlaff. Also da könnten Sie auch eine Person wirklich ganz schwer hochheben, weil einfach alles wirklich so nach unten sackt. Das ist also auch so ein gefährlicher Zustand, wenn man jetzt so als Affe zum Beispiel auf dem Baum schläft, ne? Dann würde man da auch irgendwie so ein Risiko laufen, dass man wirklich auch runterfällt, weil einfach so sich das die Statik so ändert. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum Menschen relativ viel REM-Schlaf haben, aber Affen nicht so viel, also im Vergleich. So, wenn man jetzt sich so diese Aufzeichnung, die ich Ihnen gezeigt habe, das kann man sich über die komplette Nacht von der Person anschauen und dann kann man für jeden Zeitpunkt sagen, okay, das ist jetzt irgendwie Wachzustand, das ist Schlafstadium 1, 2, 3, 4 oder REM-Schlaf. Und dann, wenn man das über die Zeit aufträgt, hier sehen Sie hier Schlafzeit in Stunden steht hier unten, also 0 bis 7 Stunden und hier sind die einzelnen Schlafstadien, dann sehen Sie, dass das quasi so eine ganz regelmäßige Abfolge geht, dass es immer von wach in den Tiefschlaf und dann wieder hoch geht. Dann hat man so einen Abschnitt mit REM und dann geht es wieder runter in Tiefschlaf, wieder hoch, REM. Jetzt ist die Person hier kurz aufgewacht. Das passiert Ihnen auch relativ oft. Wenn das nur kurz passiert mit dem Aufwachen, dann erinnern Sie sich am nächsten Tag da gar nicht dran. Das ist einfach, das bemerkt man nicht. Es ist nur, wenn man länger wach bleibt, dann weiß man das noch am nächsten Tag. Und was Sie auch sehen, ist, dass jetzt hier ist quasi, das sind so die ersten paar Stunden im Schlaf, dass da relativ lange Abschnitte sind, wo die Personen eben im tiefen Tiefschlaf sind. Ne? In der zweiten Nachthälfte ist das, erreicht diese Person jetzt gar nicht mehr den Tiefschlaf und hat dafür aber relativ viele Abschnitte von diesem sogenannten Rapid Eye Movement Schlaf, dem REM-Schlaf. Und das ist auch ganz charakteristisch, dass sich quasi der Schlaf unterscheidet von der ersten in die zweite Nachthälfte. So. Genau. Jetzt haben wir so ein bisschen besprochen, was Schlaf so ist und was so charakteristisch ist für Schlaf. Und jetzt besprechen wir eben die Funktion von Schlaf. Und eine ganz wichtige Funktion von Schlaf ist, dass er das Gedächtnis stärkt. Ich habe Ihnen da jetzt mal eine Studie mitgebracht. Die Abbildung ist aus einem neueren Artikel, aber das basiert auf Daten, die schon 1924 erhoben worden sind. Und zwar sind hier zwei Personen gemessen worden, allerdings über einen sehr langen Zeitraum, über mehrere Wochen, haben die immer wieder Gedächtnistests gemacht. Die sollten Silbenpaare lernen und sollten dann quasi 0 Stunden später oder 1 Stunde später, 2 Stunden später oder und so weiter, also verschiedene Anzahl an Stunden später, diese Silbenpaare wiedergeben in einem Gedächtnistest. Jetzt ist hier aufgetragen, wie viele davon korrekt erkannt wurden. Das heißt also, je höher hier ist, desto besser haben die Probanden diese Silbenpaare wiedergegeben. Jetzt sehen Sie direkt, also wenn keine Zeit verstrichen ist, sind die Probanden relativ gut gewesen. Und was diese Autoren jetzt eben manipuliert haben in der Studie, ist, ob die Probanden zwischen Lernen und Abruf geschlafen haben oder wach waren. Und dann sehen Sie hier diese beiden Linien, wenn die Probanden geschlafen haben, zwischen Einspeichern und Abruf und wenn sie wach waren. Und durch die Bank, wenn man geschlafen hat zwischendurch, ist der Abruf besser. Und das ist ja schon mal ziemlich interessant. Das ist schon mal so ein starker Hinweis darauf, dass man sagt, okay, da scheint Schlaf also irgendwie was zu bewirken. Jetzt könnte man natürlich hergehen und sagen, ja gut, wenn man jetzt wach ist, dann macht man ja verschiedene Sachen, dann geht man vielleicht irgendwie einkaufen oder trifft sich mit Freunden und unterhält sich, dann ist es ja irgendwie auch klar, dass dann vielleicht sowas, was man gelernt hat, irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Wohingegen, wenn man schläft, dann ist man isoliert, hat man keine störenden Einflüsse. Vielleicht ist das der einzige Grund, warum Schlaf quasi hier so einen positiven Effekt auf die Gedächtnisleistung hat. Genau, das wäre ein Grund. Es gibt aber viele Studien, die dagegen sprechen. Und eine davon habe ich jetzt hier auch nochmal mitgebracht. Und zwar gab es in dieser Studie zwei Gruppen von Probanden. Die eine Gruppe, die wird Immediate Sleep, also unmittelbarer Schlaf genannt, die haben um 9 Uhr abends etwas gelernt, haben dann eine Nacht normal geschlafen, hatten einen normalen Tag und haben dann abends einen Gedächtnistest gehabt am nächsten Tag. Die zweite Gruppe, Delayed Sleep, also zeitversetzter Schlaf, haben um 9 Uhr morgens etwas gelernt. Dann hatten sie einen normalen Tagesablauf, eine normale Schlafnacht und um 9 Uhr morgens hatten die einen Gedächtnistest. Also beide Gruppen hatten einen 24-Stunden-Abstand zwischen Lernen und Test, aber die eine Gruppe hat direkt nach dem Lernen geschlafen. So, und das sind die Ergebnisse. Also hier ist auch wieder, je höher auf der Achse, desto besser ist das Gedächtnis. Ne? Und dann gab es noch verschiedene Wortpaare. Die einen waren ähnlich, sowas wie Henne-Ei. Und dann waren einige Wortpaare nicht miteinander assoziiert. Man sieht aber, dass die Gruppe, die sofort geschlafen hat, hier auf der Seite, dass die in beiden Kategorien besser war als die Gruppe, die später geschlafen haben. Und das war eben besonders positiv für Wörter, die miteinander verbunden waren. Und das finde ich eine ganz schöne Studie, weil die quasi viele Sachen miteinander vergleichbar hält zwischen Studien. Also beide hatten vergleichbar viel Ablenkung, beide hatten vergleichbar viel Schlaf. Ne? Aber in der einen Gruppe ist das eben direkt nach dem Lernen passiert. Und das heißt, was auch immer Schlaf bewirkt im Gehirn, es gibt ein Zeitfenster, in dem dieser Mechanismus besonders gut wirken kann. Und was eben dahinter steckt, Zeitfenster, was quasi besonders positiv ist, das hat etwas mit unserer Annahme zu tun, wie im Gedächtnis eben stattfindet. Und das ist das sogenannte Zwei-Stufen-Modell der Gedächtnisbildung, was davon ausgeht, dass man etwas lernt und dass es erstmal so ein bisschen angreifbar oder verletzlich bleibt und dann einen sogenannten Verfestigungsprozess, einen Konsolidierungsprozess durchlaufen muss, um quasi langfristig gespeichert zu bleiben. Für diesen Prozess ist eine Gehirnstruktur ganz besonders wichtig. Die sehen Sie hier so in rot eingefärbt in diesem Glasgehirn. Das ist der Hippocampus. Der liegt also ganz tief im Gehirn drin. Diese Struktur, die Annahme ist, dass der ein sehr schneller Lerner ist. Das heißt, wenn eine neue Information quasi vom Gehirn aufgenommen wird, dann ist der Hippocampus, die sehr schnell zwischenspeichern kann. Dass die Kapazität aber auch begrenzt ist von diesem Hippocampus und dass deswegen die Information irgendwann quasi woanders gelagert werden muss, damit der Hippocampus wieder aufnahmefähig bleibt. Ich mache das nochmal an einem Beispiel weiter deutlich. Der Prozess des initialen Einspeicherns. Ich habe jetzt mal so ein Beispiel mitgebracht. Ich weiß nicht, ob Sie sich an die Szene erinnern. Das war während der WM, ne, mit einem genauen Kopfstoß. Sie sind vielleicht im Stadion gewesen und haben das jetzt irgendwie gesehen, diese Szene. Ne? Und jetzt ist quasi die Idee von diesem Zwei-Stufen-Modell, dass die Information zuerst hier im Hippocampus quasi zwischengespeichert wird. Dann während des im Laufe der Zeit und vermutlich vor allen Dingen während des Schlafes kommt es zu einem Konsolidierungsprozess. Und da ist die Idee, dass das passiert, indem der Hippocampus diese Aktivität quasi nochmal wiedergibt und damit sozusagen in die andere Gehirnareale rüberkopiert, sodass die schließlich in anderen Arealen repräsentiert wird und im Hippocampus eben nicht mehr verfügbar ist. Das ist das sogenannte Zwei-Stufen-Modell der Gedächtnisbildung. Ein schneller Lerner, der Hippocampus, und ein langsamer Lerner, das ist vermutlich der Neokortex, das ist alles auch noch nicht so richtig, denke, da muss man noch ein bisschen weiter forschen. Aber auf jeden Fall ist die Idee, dass quasi die Gedächtnisinhalte erstmal konsolidiert und quasi transformiert werden müssen. Wie kommt man jetzt auf so ein Modell? Also ich meine, gut, Schlaf ist schon mal so, dass der Schlaf sich positiv auf Gedächtnis auswirkt, ist schon ein Hinweis darauf. Es gibt aber auch direktere Hinweise, und zwar sind das Studien, die an Ratten durchgeführt wurden, die diese auch vor allen Dingen diesen Aspekt der Reaktivierung ganz gut belegen. Bei Ratten können Sie ja einzelne Nervenzellen, quasi das Feuern von den Nervenzellen direkt ableiten mit Elektroden, die direkt im Gehirn eingepflanzt werden. Ne, also da kann man quasi messen, wenn man irgendwie verschiedene Elektroden hat, ob die feuern. Und es gibt bestimmte Nervenzellen, Entschuldigung, die immer dann aktiv werden, wenn die Ratte sich in einem Labyrinth zum Beispiel an einem bestimmten Ort befindet. Jetzt sehen Sie hier, ne, das ist immer quasi die gleiche die gleichen Zellen, die da feuern. Das sind sogenannte Ortszellen. Und jetzt hat man beobachtet, bei Ratten, die nach so einer Labyrinthaufgabe geschlafen haben, dass diese Ortszellen auch wieder aktiv werden, und zwar in genau der gleichen Reihenfolge, wie als die Ratte durch das Labyrinth gelaufen ist. Das heißt, dass quasi diese Sequenz, diese Ortssequenz, quasi im Schlaf nochmal abgespielt wird. Und somit vermutlich auch quasi verfestigt wird. Also finde ich immer ganz spannend, diese Studien. Das sind natürlich Ratten, das ist ein anderes, bisschen anderes Gehirn, als wir haben. Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass dieser Prozess auch bei Menschen wichtig ist. Da gibt es eine ganz tolle Studie aus dem Jahr 2007 von Rasch und Kollegen. Und zwar, was die gemacht haben, ist, dass die Probanden eine Lernaufgabe machen sollten. Und zwar war das wie so eine Art Memory. Die sollten sich merken, wo bestimmte Objekte quasi in diesem Raster hier sind. Also hier sind so zwei Autos. Während dieser Lernaufgabe wurde den Probanden so ein Rosenduft präsentiert, um den quasi so ein bisschen mit dieser Situation des Lernens zu assoziieren. Dann haben die Probanden geschlafen. Und während der Tiefschlafphase, das wurde also quasi direkt geguckt, ob die Leute jetzt im Tiefschlaf sind, wurde dann nochmal dieser Rosenduft den Probanden präsentiert im Schlafen. Also riechen können sie auch, wenn sie schlafen. Das ist anders als mit den Augen. Und die Idee war eben, dass man mit diesem Einspielen von dem Rosenduft quasi dieses Lernerlebnis auch nochmal künstlich reaktiviert. Ne? Und dann am Ende gab es eben einen Gedächtnistest. Und dann sollten die Probanden wieder sagen, wo jetzt das zweite Paar von diesem Objekt war. Nicht nur war es so, dass die Probanden, bei denen der Rosenduft abgespielt wurde, die Objekte besser erinnern konnten als Probanden, bei denen da wurde dann so ein geruchsloses Vergleichsmittel gegeben. Die konnten das nicht so gut wie die Probanden mit dem Rosenduft. Und es hat auch nur funktioniert, wenn es im Tiefschlaf war, nicht in anderen Schlafphasen. Das wurde nämlich auch gemacht in dieser Studie. Und dann, das ist so ein bisschen das Nette daran, war ein Teil von den Probanden während dieser Studie in einem MRT-Scanner. Ich weiß nicht, ob Sie sowas schon mal gesehen haben. Das ist hier auf der Seite. Das ist diese Röhre, in die man auch so reingeschoben hat, vielleicht auch, wenn man was so eine Knieverletzung oder sowas hat. Und die Probanden sollten eben im MRT-Scanner schlafen. Ein paar von denen haben es auch geschafft. Und dann konnte man sehen, wenn dieser Rosenduft präsentiert wurde, das heißt, wenn man eben erwartet als Forscher, dass so eine Reaktivierung stattfindet, dass dann tatsächlich auch Gehirnbereiche, die zumindest im Hippocampus überlappen, auch aktiv werden. Im Vergleich zu, wenn eben kein Rosenduft dargeboten wird. Und das ist schon mal so auch ein ziemlich starker Hinweis darauf, dass auch bei Menschen diese Gehirnregion der Hippocampus etwas mit der Gedächtniskonsolidierung zu tun hat. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Es ist auch so, dass die verschiedenen Schlafphasen, ich hatte das ja vorhin erklärt, dass die auch vermutlich einen unterschiedlichen Effekt auf die Gedächtniskonsolidierung haben. Und zwar, dass eben im Slow-Wave-Schlaf vermutlich dieses Kopieren von den Erinnerungen stattfindet. Aber es ist auch, also Slow-Wave-Schlaf ist auch für andere Prozesse ganz wichtig. Auch so die Reinigungsfunktion vom Gehirn wird vermutlich in dieser Tiefschlafphase stattfinden. Und hingegen der REM-Schlaf, da wird vermutlich so ein komplementärer Prozess gemacht, dass quasi neue Verbindungen zwischen den jetzt konsolidierten Gedächtnisinhalten erstellt werden. Und das ist möglicherweise sehr wichtig für Kreativität und komplexes Problemlösen. Das ist aber alles auch noch nicht so ganz geklärt. Also da läuft gerade noch ganz viel Forschung, um zu klären, wie jetzt quasi die verschiedenen Schlafarten da genau zusammenspielen. Schlaf betrifft aber nicht nur das Gedächtnis, sondern alle geistigen Funktionen. Sie haben eine reduzierte Aufmerksamkeit, wenn Sie schlecht schlafen. Gedächtnis hatten wir gerade schon besprochen, aber auch reduziertes Arbeitsgedächtnis. Es fällt einem dann schwerer, sich zum Beispiel Telefonnummern zu merken. Das kennen Sie vielleicht auch aus dem eigenen Leben. Exekutive Funktionen, also so Entscheidungen zu treffen oder produktiv zu sein, Multitasking, das ist alles reduziert, wenn man schlecht geschlafen hat. So, und jetzt, um das nochmal so ein bisschen so zu verdeutlichen. Es gibt Studien, die zeigen, dass wenn Sie 28 Stunden am Stück wach waren, dass ihre kognitiven Funktionen so schlecht sind wie bei einer Person, die 1 Promille Blutalkohol hat. Also das ist schon einiges, ne? So, und jetzt denken Sie sich, haha, ich bin ja also ich mache ich ja nie, dass ich irgendwie 28 Stunden am Stück wach bin. Aber wenn Sie 2 Wochen lang weniger als 6 Stunden schlafen, dann ist das ungefähr so, als würden Sie 2 Tage gar nicht schlafen, was die kognitiven Leistungen betrifft. Jetzt können Sie sich mal überlegen, ob Sie von einer Person operiert werden wollen, die möglicherweise regelmäßig nur 5 Stunden Schlaf hat. Schlaf hat einen besonderen Einfluss auch auf die Gefühlswelt, also oder auch Schlafmangel. Das sind dann so Zustände der Erschöpfung, der Gefühlsschwankungen, auch niedergedrückte Stimmung ist ganz charakteristisch. Die Stressverarbeitung ist gestört, wenn Sie schlecht schlafen. Das heißt, es gibt auch wirklich Veränderungen auf hormoneller Ebene, Stress, eine sogenannte Stressachse. Und auch das Verhalten ist anders. Sie werden impulsiver. Das ist auch ganz. Sie haben das vielleicht auch schon gehört, dass Schlafmangel auch mit Übergewicht im Zusammenhang steht. Und das ist auch ganz gut nachvollziehbar, weil wenn wir müde sind, dann sagen, jetzt so die Currywurst, die sieht jetzt gerade ganz attraktiv aus, dann haben wir nicht mehr so diese innere Stärke, dass wir sagen können, okay, das ist jetzt vielleicht langfristig nicht die gute Entscheidung. Wir werden also impulsiver. Das Risikoverhalten nimmt zu. Das Risiko, eine Substanzstörung zu entwickeln, nimmt auch zu. Das ist also durch die Bank weg, ist Schlaf also ein Faktor, der in ganz viele Bereiche mit reinspielt. Und was auch ganz wichtig zu wissen ist, ist, dass Schlaf eine Rolle bei fast allen psychiatrischen Erkrankungen spielt. Ich will jetzt nicht sagen, dass Schlafmangel psychiatrische Krankheiten auslöst. Also überhaupt nicht. Es gibt 2 Möglichkeiten. Man kann jetzt sagen, man wird depressiv, weil man schlecht schläft. Also dann wäre der Schlafmangel die Ursache. Aber es könnte genauso gut sein, dass man schlecht schläft, weil man depressiv ist oder vielleicht auch schon so eine quasi dabei ist, eine Depression zu entwickeln. Also dieser Wirkzusammenhang, der ist noch nicht so ganz klar. Ein Beispiel, zum Beispiel bei Schizophrenie ist es ganz oft so, dass das Schlafverhalten gestört ist. Schizophrenie ist so diese Erkrankung, die man so klassischerweise kennt, wenn Leute so Stimmen hören oder Halluzinationen, Wahnvorstellungen haben. Also eine ganz schlimme Erkrankung. Und da ist es ganz charakteristisch. Und was Sie hier sehen, ist oben ist eine gesunde Person und unten ist ein schizophrener Patient. Und hier sind quasi jede Linie ist eine Nacht. Und dann ist quasi, jetzt sieht man bei der gesunden Person, dass das Schlafen, also hier ist quasi Wachzustand und hier ist Schlafen, das ist relativ einheitlich über die Zeit hinweg, ne? Also über diese verschiedenen Tage. Bei der schizophrenen Person sieht man, dass sich diese Wach- und Schlafzustände total verschieben über diese verschiedenen Tage hinweg. Das heißt, dass das so auseinanderläuft, da gibt es einfach diese Struktur nicht. Und das ist eben relativ charakteristisch. Da ist, wie gesagt, auch noch nicht geklärt, ob das Ursache oder Wirkung ist, aber ich denke, das kann man da auch schon mal vielleicht gehört haben. Bei Depressionen ist es so, das haben Sie sicherlich auch, also ich denke, alle von Ihnen kennen so diese Diagnose der Depression, da ist es sogar in den Diagnosekriterien, das sind die diagnostischen Kriterien aus dem DSM-4, DSM-5, der eben benutzt wird, um psychiatrische Diagnosen zu stellen, Schlafmangel oder zu viel Schlafen an fast allen Tagen eins von den Kriterien. Also so wichtig ist quasi der Schlafmangel im Zusammenhang mit der Depression. Und hier gibt es auch schon so ein bisschen Hinweise darauf, dass das möglicherweise tatsächlich der Schlafmangel eine ursächliche Rolle spielt. Es sind Ergebnisse, die ich gleich zeige, aus einer prospektiven Längsschnittstudie. Prospektiv heißt immer, dass es in die Zukunft gerichtet ist. Und das Längsschnitt heißt, dass es quasi über einen bestimmten Zeitraum erhoben wird. Was passiert ist, ist, dass 1989 die erste Erhebung stattfand. Das waren, glaube ich, 1000 Probanden in den USA. Und es wurde gefragt, ob die Leute Schlafstörungen hatten in der Vergangenheit und ob sie bisher psychiatrische Erkrankungen hatten. Dann, 3,5 Jahre später, wurden sie nochmal befragt, und zwar, ob mittlerweile psychiatrische Erkrankungen hinzugekommen sind, die noch nicht bestanden haben zum ersten Befragungszeitpunkt. Und jetzt ist das Interessante, was man sich anschauen kann, wie viele Personen, die erst angegeben haben, eine Schlafstörung zu haben, aber noch keine psychiatrische Erkrankung, haben dann in der Zwischenzeit eine Erkrankung entwickelt. Und da sieht man, dass Personen, die hier angaben, schon mal eine Schlafstörung gehabt zu haben, ein vielfach erhöhtes Risiko hatten, in der Folgezeit an einer Depression zu erkranken, im Vergleich zu Menschen, die eben hier keine Schlafstörung angegeben haben. Und das Risiko war auch erhöht für andere psychiatrische Erkrankungen. Und das ist schon mal so ein Hinweis darauf, dass es da möglicherweise wirklich, dass der Schlafmangel zuerst kommt. Es kann natürlich trotzdem sein, dass ein Mechanismus der Krankheit schon bevor die Krankheit ausbricht, möglicherweise den Schlaf schon stört. Schlaf ist natürlich auch wichtig für die körperliche Gesundheit. Es führt zu einer allgemeinen Schläfrigkeit, es kann zu Sekundenschlaf kommen, Schmerzempfinden ist gestört, das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen, also das sind Krankheiten von Herz und Blutdruck, das ist ja so der Todesursache Nummer 1 in Deutschland, ne? Ist massiv erhöht, wenn Sie schlecht schlafen. Auch das Risiko für bestimmte Krebsarten steigt. Es gibt auch metabolische Störungen, zum Beispiel metabolisches Syndrom. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Das ist so eine geänderte Verarbeitung vom Insulinsystem. Sie haben ein geschwächtes Immunsystem, wenn Sie schlecht schlafen. Das heißt, Sie werden schneller, häufiger krank. Und Sie haben auch ein höheres Risiko für Diabetes mellitus. Und bei etwa 20% der schweren Verkehrsunfälle spielt ein übermüdeter Fahrer eine Rolle. Das heißt, es ist nicht nur ein Problem für Sie, wenn Sie schlecht schlafen, sondern möglicherweise auch ein Problem für andere Personen und umgekehrt. Genau, also Schlaf ist wichtig, ich beeile mich, aber wir schlafen zu wenig. Das Schlafbedürfnis ist individuell verschieden. Es gibt da jetzt auch kein richtig oder falsch. Die Daumenregel ist, wenn man am Morgen richtig gut ausgeschlafen ist und dann auch bis zum Abend einigermaßen fit bleibt, dann schläft man auch genug. Die Empfehlung ist, so 7 bis 8 Stunden zu schlafen. Das variiert so ein bisschen von Studie zu Studie. Und jetzt ist zum Schlaf in Deutschland zu sagen, also Einschlafstörungen haben 50% der Leute gelegentlich und 11% mehrmals die Woche. Das ist schon ganz schön viel. Und 12% schlafen weniger als 5 Stunden pro Nacht. Und das ist sehr wahrscheinlich zu wenig. Es mag so Ausnahmemenschen geben, die mit 5 Stunden in der Nacht zurechtkommen, aber das ist... Ich glaube, das ist wirklich ein Bruchteil nur von den Leuten, die so wenig schlafen. Interessanterweise sinkt weltweit die durchschnittliche Schlafdauer und vor allen Dingen in den westlichen Industrienationen. Also in den vergangenen 60 Jahren sind es, glaube ich, so eine Stunde schon gewesen im Vergleich zu 1900, also um die Jahrhundertwende rum, ist es möglicherweise schon deutlich mehr. Und das ist natürlich einiges. Ich meine, unsere Biologie ändert sich nicht über so einen kurzen Zeitraum. Das Schlafbedürfnis sinkt nicht auf einmal irgendwie um eine Stunde ab. Das heißt, wir schlafen weniger, als wir eigentlich sollten. Ja, was tun? Jetzt muss man unterscheiden, wenn man jetzt einen Schlafmangel hat, ist das freiwillig oder unfreiwillig, ne? Also wenn Sie einen nicht erholsamen Schlaf haben, obwohl Sie eigentlich vielleicht ausreichend schlafen, also 8 oder 9 Stunden, oder zumindest die Gelegenheit hätten zu schlafen für so lange, dann würde ich sagen, sprechen Sie mal mit Ihrem Hausarzt. Vielleicht kann man da eine Überweisung fürs Schlaflabor machen. Das ist auch nicht schlimm, aber man kann das wirklich gut messen lassen, dann haben Sie Gewissheit, was dahinter steckt. Und viele Schlafstörungen kann man auch sehr gut behandeln. Man muss sich damit nicht jahrelang plagen. Aber ich glaube, was viel häufiger ist, ist, dass Sie Lebensumstände uns so ein bisschen abhalten, zu schlafen. Wir haben Verpflichtungen in Beruf und Familie. Dann ist es auch noch so, es gibt ja verschiedene Chronotypen, das haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Einige Leute sind eher so Eulen, die lieber nachts ein bisschen länger wach sind und dafür später, also am Morgen später schlafen, oder Lerchen, die früh ins Bett gehen und früh aufwachen. Wenn man natürlich in einer Gesellschaft lebt, wo man um 8 Uhr an der Arbeitsstelle erscheinen soll und man ist eine Eule, kann möglicherweise gar nicht einschlafen vor 1 Uhr nachts. Und dann muss man morgens trotzdem raus und dann lebt man im Prinzip gegen seine eigene Biologie, und das kann eben auch zu Schlafdefizit führen. Und ich glaube, oft ist Schlafmangel auch eine Frage der Priorität. Ne? Der Alltag wird immer hektischer und der Tag hat nie genug Stunden. Ich denke, das geht ja vielen von uns so. Und wenn man dann doch mal irgendwie Zeit hat, dann möchte man irgendwie so Hobbys nachgehen oder sich mit Freunden treffen. Und da fällt dann der Schlaf hinten unter. Ein guter Schlaf wird oft so als so ein Luxus gesehen oder so ein Bonus. Darüber hinaus gelten Langschläfer oft immer noch als faul und nicht leistungsbereit. Ne? Sie haben alle schon mal von den Managern gehört, die eben mit 5 Stunden Schlaf pro Nacht auskommen, die gelten als Vorbilder, wobei man jetzt eben aufgrund von den Daten, die ich auch präsentiert habe, ich konnte Sie hoffentlich überzeugen, dass das eigentlich keine gute Idee ist. Und die äußeren Bedingungen müssen einfach stimmen für den Schlaf. Und da können wir jetzt noch ganz kurz drüber diskutieren. Also das Einschlafen selbst ist schwer zu beeinflussen. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, wie Ihr Körper das macht, einzuschlafen. Ich weiß es nicht. Also irgendwann, man legt sich so ins Bett und dann irgendwann schläft man halt. Ich habe da keine Erinnerung dran. Was man aber beeinflussen kann, ist, was vor dem Einschlafen passiert. So, und jetzt als Beispiel nochmal, hier nochmal ein Video von meiner kleinen Tochter mitgebracht. Ja, sie läuft genau. So, wenn ich jetzt meine Tochter in diesem Zustand in ihr Bett legen würde und würde jetzt sagen, okay, jetzt einschlafen. Was glauben Sie, was da passiert? Also vermutlich viel, aber schlafen wird sie nicht. Ne? Und das ist ganz interessant, weil Sie auch jetzt gelacht haben. Ne? Bei kleinen Kindern ist das jedem klar, dass das nicht funktioniert. Trotzdem ist es das, was viele von uns jeden Abend machen. Dass sie vielleicht noch einen Krimi schauen oder noch irgendwie was Interessantes, das, wo sie so ein bisschen angeregt werden. Ne? Und dann legen sie sich ins Bett und ihr Körper denkt, was jetzt? Wie das bei dem kleinen Kind so ist. Das heißt, es ist also auch wichtig, dass man so eine Ruhephase hat, bevor man sich schlafen legt. Vor allen Dingen dann, wenn man eben Probleme hat, einzuschlafen. Routinen sind auch wichtig. Das ist einfach so, dass der Körper lernt, bestimmte Reize mit bestimmten körperlichen Reaktionen zu assoziieren. Ich kann das jetzt aus Zeitgründen nicht mehr genau erklären. Aber wenn Sie so Routinen haben, dann signalisieren irgendwann die Routinen Ihrem Körper jetzt, sollst du einschlafen. Dann müssen Sie sich nicht mehr so drauf verlassen, dass der Körper das ganz alleine regelt, sondern diese Routinen signalisieren Ihrem Gehirn, jetzt runterfahren. So, zusammenfassend kann man sagen, vor dem Einschlafen, am besten sollte man einen eigenen Raum zum Schlafen haben. Das ist jetzt als Student möglicherweise nicht immer möglich, da hat man ja oft so ein WG-Zimmer oder so. Aber wenn man einen eigenen Raum hat zum Schlafen, sollte man das nutzen. Man sollte das Bett möglichst auch nur zum Schlafen nutzen, nicht um da fernzusehen oder irgendwie zu stricken oder sonst irgendwelche Sachen, die halt eigentlich nicht zum Schlafen dazugehören. Und zwar deswegen, weil unser Gehirn dann nämlich lernt, wenn Sie sowas oft machen, das Bett, also da, das ist nicht nur zum Schlafen da. Und wenn Sie sich dann nachts hinlegen, dann weiß das Gehirn jetzt nicht, okay, ist jetzt irgendwie eher Fernsehen angesagt oder Schlafen. Wichtig ist auch Zeit wirklich einplanen zum Entspannen. Halbe Stunde bis Stunde funktioniert für die meisten ganz gut. Blaues Licht meiden, das haben Sie hoffentlich mittlerweile oder viele von Ihnen auch schon gehört. Also gerade jetzt zum Beispiel so Handybildschirme, die haben hohe Anteile an so einem blauen Licht. Und besonders blaues Licht ist etwas, was die Produktion von Melatonin stört. Und Melatonin ist wichtig, um einzuschlafen. Das heißt, wenn Sie abends dieses blaue Licht viel haben, dann haben Sie auch quasi auf wirklich der Ebene vom Gehirn ein Problem einzuschlafen. Das heißt, das am besten meiden. Es gibt mittlerweile bei vielen Handys so eine Einstellung, die man abends machen kann, dass diese blauen Anteile rausgefiltert werden. Aber warum nicht auch mal ein gutes altes Buch? Da ist überhaupt kein so Bildschirmlicht. Genau, regelmäßige Ablaufrituale, hatte ich gerade gesagt. Und was auch ganz wichtig ist, ist wirklich dann ins Bett gehen oder das Licht ausmachen, wenn man müde ist. Es ist oft so, dass also viele Menschen gehen über die erste Müdigkeit hinaus. Wenn man das mal gemacht hat, dann fällt es eine halbe Stunde oder Stunde später, ist es quasi am allerschwierigsten einzuschlafen. Das heißt, wenn man da wirklich drauf hört, wann werde ich eigentlich das erste Mal müde und dann auch ins Bett geht, hat man einfach eine viel größere Wahrscheinlichkeit, dass man problemlos einschlafen kann. Genau, Schlafzimmer sollte ruhig sein, dunkel und kühl, aber auch nicht zu kalt. Denn was auch gezeigt wurde, ist, dass zum Beispiel, wenn man kalte Füße hat, dass dann der Schlafbeginn wirklich verzögert ist. Das ist also wissenschaftlich auch untermauert. Gut, und ein letztes noch, Kaffee. Jetzt denken Sie, jetzt packt sie aber die ganz ollen Sachen aus, das wissen wir ja alle. Ich glaube trotzdem, dass Kaffee unterschätzt wird als Faktor, der Schlaf hindert. Und Koffein ist wirklich eine Substanz, die etwas mit Ihrem Gehirn macht. Als Beispiel habe ich Ihnen so Bilder mitgebracht. Das ist eine Studie, die von der NASA durchgeführt wurde, wie Spinnen darauf reagieren, wenn sie verschiedene Substanzen haben. Das ist also ein Spinnennetz von einer nüchternen, also nicht Spinne, die keine Drogen bekommen hat. Das ist das Netz von einer Spinne, die LSD verabreicht bekommen hat, von Marihuana. Von Aufputschmitteln, also Speed, und das von Koffein. Jetzt haben Sie gelacht, als Sie hier oben das gesehen haben, ne? Aber schauen Sie sich mal unten das Netz an. Und dann noch in dem Zusammenhang, die Halbwertszeit von Koffein beträgt je nachdem, also das ist verschieden, aber 3 bis 7 Stunden. Das heißt, nach 7 Stunden haben Sie immer noch die Hälfte von dem Koffein im Blut. Wenn Sie jetzt um 3 Uhr nachmittags eben eine große Tasse Kaffee trinken, dann haben Sie nämlich abends um 10 immer noch die Hälfte von dieser Tasse Kaffee im Blut. Und das würden Sie vermutlich nicht machen, wenn Sie Schlafprobleme haben, dass Sie abends um 10 noch mal eine halbe Tasse Kaffee trinken. Aber das ist genau das, was Sie noch haben. Und sowas ändert sich auch über die Zeit. Also wenn man das als junger Mensch irgendwie konnte, dass man abends um 8 noch einen Kaffee getrunken hat, dann heißt das nicht notwendigerweise, dass man das 10 Jahre später immer noch kann. Also das wäre auch mal sowas, das kann man auch einfach mal ausprobieren, mal 2 Wochen lang irgendwie wirklich den Kaffee nach dem Mittag keinen Kaffee mehr trinken. Vielleicht reicht das auch schon.
Ich wollte Koffein-Drink, Energy-Drink bitte nicht vergessen.
Ja, natürlich. Also Koffein ist natürlich in vielen Sachen drin. Ist nicht nur im Kaffee drin, ne, sondern auch im Tee und auch in Schokolade übrigens. Ne? Also es ist wirklich in vielen Sachen drin. Genau. So, jetzt kommen wir so zur Zusammenfassung. Also ich hoffe, dass ich so ein bisschen Schlaf als universelles Phänomen ein bisschen besser erklären konnte, wie man das messen kann mit EEG, EMG und EKG. Dass es verschiedene Schlafphasen gibt, die sich in einer ganz bestimmten Art und Weise miteinander abwechseln. Dass der relative Anteil von verschiedenen Schlafphasen sich verschiebt über die Nacht hinweg. Dass Schlaf extrem wichtig ist für Gedächtnis und so ziemlich alles andere auch. Und dass durch ein paar einfache Veränderungen, Stichwort Schlafhygiene, sich die Schlafqualität verbessern lässt. Dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und habe hier jetzt nochmal zwei Bücher vorgestellt, falls Sie das Thema noch weiter interessiert. Das sind also auch wirklich von anerkannten Experten geschriebene Bücher mit ganz vielen auch noch mehr Praxistipps, was man machen kann. Und dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Applaus